Reif für die Insel, Gott schenkt neue Kraft. Vor einiger Zeit habe ich in den Medien gelesen, dass ein Drittel von allen Lehrpersonen im Kanton Zürich stark Burnout gefährdet ist. Das haben wir schon irgendwie zu denken gegeben. Ein Drittel von allen Lehrpersonen. Ich vermute, viele von uns, egal ob Mütter, Väter, Schüler, Lehrling, Studenten, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, kommen so an Grenzen von der Kräfte. Es hat jemand mal ein schönes Bild gesagt, es steht einem das Wasser bis zum Hals und man hofft einfach, dass keiner Wellen macht. Weil sonst geht es drüber. Und dann ist es zu viel. Nun, wenn ich an Grenzen stoße, passieren mir oft so vier Fehler. Der erste Fehler, der mir ab und zu passiert, ist, dass ich mich dann auf meine Gefühle fokussiere und weniger auf Tatsachen. Wenn ich mich dann auf Gefühle fokussiere, dann stürzt sich in der Regel noch mehr ab, weil die Gefühle sehr negativ dann sind. Ich fühle mich dann zum Beispiel unfähig, also denke ich, ich bin unfähig. Oder ich fühle mich weit weg von Gott. In dem Fall muss Gott weit weg sein von mir. Oder ich fühle mich als miserabler Vater, also bin ich ein schlechter Vater. Aber das sind Gefühle. Und Gefühle entsprechen nicht immer den Tatsachen. Ein anderer Fehler, der mir ab und zu passiert, ist, ich vergleiche mich in so Situationen mit anderen. Und dann vergleiche ich oft meine Schwächen mit den Stärken der anderen. Nicht meine Stärken mit den Schwächen der anderen, sondern umgekehrt. Und das zieht mich noch mehr ab, oder? Das macht mich noch mehr fertig. Ich vergleiche mich dann irgendwie mit einem Pfarrer, der so eine Mega-Church leitet und denke, boah, und ich bin dann so klein. Ein dritter Fehler. Ich beschuldige mich für Fehler, wo ich eigentlich gar nicht dafür kann. Ein Beispiel. Die Schüler im Unterricht machen nicht so gut mit. Also bin ich ein schlechter Lehrer. Oder Kinder brechen aus. Das heißt Teenager. Ich habe alles falsch gemacht in der Erziehung. Oder die Gemeinde wächst nicht, also sind meine Predigten nicht gut. Oder was auch immer, da könnte man hunderte von Beispielen machen. Aber Tatsache ist, ich bin nicht für alles verantwortlich. Oder? Die Menschen, meine Kinder, Schüler, Gemeinde, wir treffen alle selber Entscheidungen. Und auch du bist nicht für alles schuld, was nicht gut läuft in deinem Umfeld. Und ein vierter Fehler, ich steigere mich dann ins Negative, wenn mir das Wasser bis zum Hals steht. Schon oft habe ich festgestellt, dass ich dann alles nur noch ein bisschen schwarz sehe, so im Graubereich. Nichts mehr ist gut und lässig. Und meine Frau erhebt dann warnende Stimme und sagt, jetzt hör auf, du steigerst dich völlig ins Negative. Und wisst ihr was, das höre ich gar nicht gern. Aber recht hat sie. Leider hat sie recht. Etwas, was mich an der Bibel fasziniert, ist, die Bibel geht nicht nur darauf ein, was für Schwächen wir Menschen haben oder was für Fehler wir vielleicht gelegentlich machen, sondern sie zeigt auch einen Weg auf, wie wir in solchen Situationen umgehen können. Und ich habe in der Bibel eine Geschichte gefunden von einem Mann, von Elia, der selber wirklich ins Burnout reingekommen ist, in Depression reingekommen ist und Gott hat ihm aus dem rausgeholfen. Und das werden wir heute Morgen zusammen anschauen. Das ist ganz spannend. Und der Elia, der ist an den Punkt gekommen, wo er gesagt hat, ich möchte sterben. Also er hat selbst mal Gedanken gehabt, er war wirklich am Ende gewesen und hat eigentlich alles hinter sich lassen, was da auf dieser Welt ist. Und für die Geschichte von Elia mache ich eine Einleitung. Ich muss ein bisschen die Vorgeschichte erzählen. Der Elia war ein Prophet gewesen, und er hat das Volk Israel zur Umkehr gerufen. Und zwar ist das Volk Israel mit dem König Ahab zusammen auf einem schlechten Trip gewesen, sage ich einmal. Sie sind Götzen nachgefolgt. Und nicht im lebendigen Gott. Und zwar im Götz Baal, den haben sie verherrlicht. Und eine treibende Kraft war die Frau, die Isabel. vom König Ahab. Und der Elia ist dann zum König Ahab gegangen. Das ist ihn, das sehen wir da jetzt dann. Oh, das wäre die Fehler gewesen. In Samaria. Wir sehen das dort unten rechts, so in der Mitte rechts. Und er hat im König angekündigt, es kommt eine Dürre. Eine lange Dürre, kein Wasser mehr. Und aus dieser Dürre raus ist eine Hungersnot entstanden. Es hat etwa 3 Jahre lang nicht geregnet. Stellen wir mal vor, wir haben jetzt 3 Jahre keinen Regen mehr. Also können wir uns fast nicht vorstellen mit dem Regen, den wir im Moment haben. Aber das wäre, auch für die Schweiz wäre das eine Katastrophe. Das wäre wirklich eine Katastrophe. Und die Dürre, die Hungersnot, die hat auch der Elia betroffen. Die hat auch er erlebt. Und dann ist er versorgt worden durch Gott auf wundersame Art und Weise. Und zwar hat ihn am Bach Krit, das sehen wir auch dort vorne, ein Rab oder Raben versorgt, später eine Witwe in Zarpat, die hat einen Sohn gehabt. Und nach 3 Jahren von dieser wundersamen Versorgung hat der Elia den Auftrag gekriegt, dass er zum Ahab gehen und einen Götterkampf veranstalten. Können wir uns heute auch so recht vorstellen. Ich kann jetzt das auch nicht ausführlich erklären. Ich könnte das nachlesen im 1. Königebuch, Kapitel 18. Fazit von dem Götterkampf war, Baal und der König von, der Gott von Israel, die haben gegeneinander gekämpft. Und es ist ganz klar, der Gott von Israel als König oder als Sieger hervorgegangen. Der Götterkampf hat auf dem Karmel stattgefunden, sehen wir auch dort vorne. Und als Folge von dem Sieg sind die 450 Baals Propheten umgebracht worden. Und jetzt könnte man meinen, jetzt ist alles in Butter für den Elia. Der Götterkampf ist entschieden. Jetzt wird das Volk umkehren. Auch der König, der Ahab. Aber dann ist es anders gekommen. Inzwischen sind der Ahab und der Elia in der Winterhauptstadt vom Königssinn Jezreel. Und dort lesen wir Folgendes in der Bibel. Und zwar aus 1. Könige 19 lese ich da mal ein paar Vers. Es heißt dort, Ahab berichtete Isabel, also der König seiner Frau, alles, was Elia getan und dass er alle Propheten Baals umgebracht hatte. Da schickte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mich strafen, wenn ich dich morgen um diese Zeit nicht ebenso umbringen werde, wie du meine Propheten umgebracht hast. Und dann heißt es im nächsten Vers, im Vers 3, da packte Elia die Angst und er floh, um sein Leben zu retten. Scheinbar ist alles vergessen, was der Elia in den vergangenen Jahren erlebt hat. Das wundersame Versorgen von Gott, 3 Jahre lang auf übernatürliche Art und Weise, ein Wunder von Gott. In dieser Zeit hat er auch erlebt, wie der Sohn von dieser Witwe gestorben ist und er für den Sohn gebetet hat und ihn wieder vom Tod zum Leben erweckt hat. Er hat scheinbar den Götterkampf vergessen. Alles, was geblieben ist Angst. Ich lese weiter, in Beersheba an der Südgrenze von Juda ließ er seinen Diener zurück und wanderte allein weiter, einen Tag lang nach Süden in die Steppe hinein. Dann setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod herbei. Der Elia wünscht sich den Tod. Also, wenn man sich den Tod wünscht, dann ist man wirklich ziemlich am Ende von seiner Kraft. Dann ist man ziemlich ausbrennt. Die vergangenen Erlebnisse haben Elia dazu geführt, dass er erschöpft ist, entmutigt ist und ausbrennt ist. Ich glaube, sogar die positiven Erlebnisse haben ihm Kraft gekostet. Und jetzt ist er völlig am Ende. Er hat nur noch seine Probleme gesehen. Er hat Gott nicht ganz vergessen gehabt. Wir lesen weiter, dass er Gott sein Leid geklagt hat. Er sagt, Herr, ich kann nicht mehr. Lass mich sterben. Ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Ich weiß nicht, ob du so Moment auch kennst. Moment, wo du am liebsten flüchten würdest, vor allem, wo du am liebsten alles zurücklassen würdest und manchmal vielleicht sogar eine Todessehnsucht hast in dir. Also ich kenne so Moment. Immer wieder einmal. Erschöpft, entmutigt, ausbrennt. Ich freue mich dann extrem auf den Himmel. Was machst du denn? Eins dürfen wir wissen in so Situationen. Gott ist auch in dem tiefsten Leid bei uns. Im Psalm 23 heisst, dass Gott ein finsteres Tal, und das ist das finstere Tal der finsteren Täler, wenn du Selbstmordgedanken hast. Aber dann ist Gott dabei, auch wenn du ihn nicht siehst. Und er tröstet dich, heisst es im Psalm 23, durch sein Stecken und Stab. Schauen wir mal, wie es weitergegangen ist mit dem Elia. Es ist vielleicht weniger wichtig, was machen wir, als vielmehr, was macht Gott mit uns. Das hat dann schon eine Auswirkung natürlich auf uns. Aber wir lesen in Vers 5 bis 7. Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein. Aber ein Engel kam, weckte ihn und sagte, steh auf und iss. Als Elia sich umschaute, entdeckte er hinter seinem Kopf ein frisches Fladenbrot und ein Krug mit Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Aber der Engel des Herrn weckte ihn noch einmal auf und sagte, steh auf und iss, du hast einen weiten Weg vor dir. Ich glaube, das Erste, was wir von Elia lernen können, ist, komm zur Ruhe. Der Elia wollte sterben, für das ist er in die Wüste gegangen. Er ist aller Hektik und allem Stress und aller Bedrohung mal einfach aus dem Weg gegangen. Und die Wüste wird durch Gottes rettendes Eingreifen zu seinem Heil, zu seinem Segen. Und dabei ist etwas ganz interessant. Elia wünscht sich den Tod und Gott macht ihm keine Vorwürfe. Er macht ihm keine Vorwürfe. Er sagt auch nicht, du hast alles vergessen, was ich für dich gemacht habe in den letzten Jahren. Und jetzt bist du an dem Punkt und wünschst dir Tod. Hey, was ist eigentlich los? Das sagt Gott nicht. Der Elia oder Gott weiss um die Schwächen von Elia und Gott hilft ihm Elia. Ich glaube, das ist auch das, was Gott in unserem Leben tun möchte. Und das Erste, was der Elia macht, ist einfach, er schläft einmal. Und ich glaube, dass das Geistlichste ist, was wir machen können, wenn wir am Ende von unseren Kräften sind. Einfach mal alles abschalten. Handy, Fernsehen, Internet, Kaffeemaschine, Kinder in den Schrank versorgen. Da muss man vielleicht ein bisschen Hilfe holen, oder? Manchmal braucht man Hilfe. Ich kann mich nicht im Schrank versorgen, das weiss ich auch. Und dann komm einfach einmal zur Ruhe. Das kann je nach Schweregrad unterschiedlich aussehen. Ich habe irgendwann angefangen, einen Mittagsschlaf zu machen. Wenn ich müde bin, dann gehe ich über den Mittag eine Viertelstunde, eine halbe Stunde schlafen. Das reicht dann manchmal schon. In schwierigeren Fällen braucht es vielleicht Tage von der Ruhe, vielleicht Wochen, vielleicht Monate. Einfach mal zur Ruhe kommen. Rückzug auf die Insel. Ein Schlafklinik hat festgestellt, dass wir heute etwa 7 Stunden im Durchschnitt schlafen. Im Mittelalter waren es etwa 14 Stunden. Das ist Wahnsinn, oder? können wir gar nicht uns vorstellen. Schlafbedürfnis ist auch unterschiedlich. Also ich sage nicht, schlafen jetzt 14 Stunden, dann werden wir vielleicht auch depressiv. Gell? Also das ist nicht mein... Aber oft haben wir einfach auch zu wenig Schlaf. Und im Zusammenhang mit dem Zur-Ruhe-Kommen ist auch das Essen. Oder Gott versorgt der Elia mit Essen. Das ist fantastisch, oder? Die Fürsorge Gottes. Er sorgt sich um das Wohl. Und oft hängt Überlastung in unserem Leben auch mit einem gestörten Essverhalten zusammen. Wir haben gar keine Zeit, oder? Schnell etwas abwürgen und weiter geht's. Aber auch das macht uns müde, laugt uns aus. Und interessant ist, der Elia, der nach dem Essen geht wieder geschlafen. Ich glaube, das zeigt uns, die Regenerationsphase darf auch nicht zu früh abgebrochen werden. Das geht nicht so schnell, wenn du mal an dem Punkt bist, wo das Wasser bis zum Hals steht. Gönn dir die Zeit. Komm zur Ruhe. Und brich das nicht zu früh ab. Und dann weckt ihn Gott nochmal, versorgt ihn wieder mit Essen. Und dann heisst es in Vers 8, Elia stand auf, aß und trank und machte sich auf den Weg. Er war so gestärkt, dass er 40 Tage und Nächte ununterbrochen wanderte bis zum Berg Horeb, Gottes Berg. Der Horeb, das ist der Sinai, dort hat Mose die 10 Gebote gekriegt. Und dort führt ihn Gott her. 40 Tage, 40 Nächte. Das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was wir dann nachmachen sollten. Also wenn wir regeneriert sind, gerade so 40 Tage durcharbeiten, Tag und Nacht, das tut uns nicht gut. Das ist wieder so ein wundersames Eingreifen Gottes gewesen. Aber dort am Horeb passiert etwas ganz Spezielles. Dort begegnet Gott dem Elia. Versorgt hat er ihn ja durch einen Engel. Ein Engel hat das Essen gebracht. Aber jetzt kommt der Elia zu Gott. Und wir lesen dort in Vers 9. Dort ging er, der Elia, in die Höhle hinein und wollte sich darin schlafen legen. Da hört er plötzlich die Stimme des Herrn. Elia, was willst du hier? Und jetzt macht Elia etwas ganz Interessantes und das ist so mein zweiter Gedanke. Der Elia klagt Gott sein Leid. Und das ist etwas Zweites, was mir immer wieder hilft in meinen Downs. Gott mein Leid klagen. Gott fragt Elia, was willst du da? Gott hat ihm Elia einen Auftrag gegeben, jetzt liegt er zerknirscht in einer Höhle und ist natürlich wieder müde nach 40 Tagen wandern und laufen und ununterbrochen. Und dann klagt Elia Gott sein Leid. In Vers 10 lesen wir, Herr, ich habe mich leidenschaftlich für dich, den Gott Israels und der ganzen Welt eingesetzt, denn die Leute von Israel haben den Bund gebrochen, den du mit ihnen geschlossen hast. Sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich allein bin übrig geblieben und nun wollen sie auch mich töten. Wenn du am Ende bist von deinen Kräften, dann red mit Gott. Klag ihm dein Leid. Schütt ihm dein Herz aus. Bekenn, was falsch gelaufen ist. Aber sag ihm, wie es dir wirklich geht. Das hat Elia auch gemacht. Und Gott war überhaupt nicht überfordert mit dem. Gott hat überhaupt kein Problem gehabt, dass Elia jetzt geklagt hat. Nein, er hat ihn angehört. Und Elia hat sogar und hat etwas Falsches gesagt. Er hat gesagt, ich bin allein übrig. Das hat gar nicht gestimmt, das sehen wir noch. Aber auch das hat Gott einfach mal zugelassen. Er hat nicht unterbrochen. Er ist einfach mit ihm den Weg einmal gegangen. Vers 11 bis 13. Der Herr sagt, komm aus der Höhle und tritt auf den Berg vor mich hin. Ich werde an dir vorübergehen. Da kam ein Sturm, der an der Bergwand rüttelte, dass die Felsbrocken flogen. Aber der Herr war nicht im Sturm. Als der Sturm vorüber war, da kam ein starkes Erdbeben. aber der Herr war nicht im Erdbeben. Als das Beben vorüber war, kam ein loderndes Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Als das Feuer vorüber war, kam ein ganz leiser Hauch. Da verhüllte Elia sein Gesicht mit dem Mantel, trat vor und stellte sich in den Eingang der Höhle. Eine Stimme fragte ihn: Elia, was willst du hier? Der dritte Gedanke, der mir jeweils hilft, ist: richt deinen Blick auf Gott. Gott begegnet ihm Elia und zeigt ihm in einem Sturm, in einem Erdbeben, im Feuer, dass Gottes Wirken nicht immer so pompös und gewaltig sein muss. Sondern er begegnet ihn in einem leisen Wehen, in einem Säuseln, wo man gar nicht vermutet, dass Gott am Wirken ist. Ganz still und leise. Vielleicht oft in unseren schwächsten Stunden, in unseren stillsten Stunden, dort, wo wir an uns selber zweifeln, ist Gott da und möchte mit uns reden. Und Gott fragt nochmal Elia: Hey, was willst du da eigentlich? Und der Elia wiederholt sich. Er sagt in Vers 14: Herr, ich habe mich leidenschaftlich für dich, den Gott Israel und der ganzen Welt eingesetzt. Denn die Leute von Israel haben den Bund gebrochen, den du mit ihnen geschlossen hast. Sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich allein bin übrig. Nun wollen sie auch mich töten. Verstehen, manchmal reicht es nicht, Gott nur etwas einmal zu sagen. Wenn deine Gefühle immer noch so sind und deine Gedanken, du darfst 100-mal mit deinen gleichen Anliegen zu Gott kommen und ihm das sagen. Die Not loswerden. Und wenn sie wieder dich überfällt und zurückkommt, du darfst wieder zu ihm kommen und es ihm wieder sagen. Und dann sagt Gott etwas. Aber ich werde dafür sorgen, dass in Israel 7000 Männer am Leben bleiben, alle, die nicht vor Baal niedergekniet sind und sein Bild nicht geküsst haben. Der Elia ist nicht allein übrig geblieben. Das hat er gemeint. Aber das war nicht die Realität. Die Realität war, dass 7000 wie er Gott treu geblieben sind. Das war die Realität. Und auch oft ist unsere Realität nicht so schwarz, wie wir sie im Moment gerade sehen. Im Moment mag sie totale Finsternis sein. Aber das mag kurze Zeit später schon wieder anders aussehen. Wenn ich am Ende bin, gehe ich oft ins Gebet. Und Gott schenkt mir eine neue Sicht. In dem Gebet klage ich mein Leid. Begegne meinem Vater im Himmel und wird mir bewusst, wer er ist. Und dass er ja eigentlich alles in der Hand hat. Die ganze Schöpfung hat er gemacht. Er ist allmächtig. Und das verändert meine Sicht über mein Leben. Und oft spricht er mich auch direkt an. Vor einiger Zeit hatte ich volles Programm und ich bin ziemlich unter Druck gekommen. Und ich habe nicht gewusst, wie ich all das arbeiten soll. Und ich habe morgen mit Gott geredet. Und dann macht er mich auf einen Liedvers aufmerksam. Es kommt mir ein Liedvers in den Sinn und der heisst so: Meine Zeit steht in deinen Händen. Die paar wenigen Worte sind mir in den Sinn gekommen. Das ist im Psalm 31, Vers 16. Aber die paar wenigen Worte haben mir Mut gegeben für den Tag. Meine Zeit steht in Gottes Hand. Und ich weiss nicht mehr, was ich damals alles für Probleme hatte und nicht. Ich bin heute noch da. Gott hat es im Griff gehabt. Und ich habe keine Ahnung, wie ich durch das durchkommen soll. Ich glaube, Gott möchte immer wieder unsere falschen, prägigen Ansichten korrigieren und uns die Realität zeigen. Was ist wirklich die Realität? Darum wende deinen Blick bewusst weg von den Problemen. Blick auf Gott. Als der Gott, der alle Macht hat, im Himmel und auf der Erde. Das ist eine gewaltige Realität. Eine Realität, die meinen Alltag verändert. Und dann ein vierter Schritt, aber befahl ihm, der Herr, geh den Weg zurück, den du gekommen bist. Lass dich neu von Gott gebrauchen. Gott hat im Elia einen neuen Auftrag gegeben. Gott verwirft selbst den nicht, der Selbstmordgedanken hat. Ist das nicht fantastisch? Es haben noch viele andere Männer und Frauen in der Bibel Selbstmord begangen. Und Gott hat sie trotzdem gebraucht. Also Frau kommt jetzt gar niemand in Sinn, aber Männer können wir noch in Sinn. Und Gott hat sie weiter gebraucht. Zum Bau von seinem Reich. Und nach der Regenerationsphase geht es weiter. Weiter mit Gott. Im Auftrag für ihn. Und ich stelle da leider immer wieder etwas fest. Dass wenn wir so am Ende sind und frustriert sind, dass viele Menschen von Gott abhängen. Aus unterschiedlichsten Gründen. Vielleicht denken sie, Gott kann mich nicht brauchen, ich bin unwürdig. Ich habe selbst mal Gedanken gehabt. Wenn das die anderen wüssten. Uiuiuiui. Das ist Gott so etwas von gleich. Also nicht, dass es ihm gleich ist, dass du die hast. Er liebt dich. Aber ich kann mit dem umgehen. Viele Menschen gehen Gott aus dem Weg und wollen mit Gott nichts mehr zu tun haben. Aber Gott ist so anders. Gott möchte dich wieder brauchen, er möchte dich wieder einsetzen. An deiner Arbeitsstelle, in deiner Familie, in der Gemeinde, wo auch immer. In seinem Reich. Gott gibt dich nicht auf. Auch in solchen Situationen. Darum gib auch du Gott nicht auf in solchen Situationen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht hast du eine harte Zeit, bist ständig müde, hast keine Lust, am Morgen aufzustehen. Es fällt dir schwer, Entscheidungen zu treffen. Keine Motivation für die Arbeit, für den Haushalt. Wenn du dich so ähnlich fühlst, kann es sein, dass du auf ein Burnout, auf eine Depression zulaufst. Ich möchte dich bitten, fall nicht in die vier Fehler rein, die mir gelegentlich passieren. Fokussiere dich dann nicht auf Gefühle. Vergleich dich auch nicht mit anderen. Beschuldige dich nicht für Fehler, wo du nichts dafür kannst. Und steigere dich nicht ins Negative hinein. Ich möchte dich einladen, wenn du erschöpft bist, entmutigt, ausbrennt, also reife Dinseln, dann los. Gott dir neue Kraft schenken. Komm zur Ruhe. Schlaf. Ernähr dich gut, gesund. Klag Gott dein Leid. Das, was dich wirklich bewegt, das darfst du Gott sagen. Richte deinen Blick auf Gott. Weg von den Problemen. Auf das, was dich abzieht. Und lass dich neu von Gott einsetzen, brauchen. An dem Ort, wo er dich brauchen möchte. Ich möchte beten und dann eine Zeit geben, wo man Fragen stellen kann. Oder Sachen kann ergänzen kann. Ich gibt es auch erlebt, wo man möchte weitergehen. Aber ich möchte zuerst beten und wer möchte, darf noch gerne sich äußern. Herr Jesus Christus, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der unser Leben eingreift, in unseren Alltag. Ich danke dir, haben wir das sehen dürfen beim Elia, wie du ihm nachgegangen bist, obwohl er vor allem davon gelaufen ist und in die Wüste ist und er will sterben. Und du kennst unsere Gedanken, du kennst uns bis ins tiefste Innerste hinein und dich erschreckt nichts. Dich erschreckt kein Gedanke von uns, keine Klage. Du kennst uns eh. Und danke, dürfen wir mit unseren Nöten zu dir kommen, dürfen wir bei dir abladen, dürfen wir bei dir neue Kraft schöpfen. Bist du der, der neue Kraft gibt und uns stärkt. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein lebendiger Gott bist und uns Menschen persönlich begegnen möchtest. Amen.